Radio Neandertal, die zwei am Morgen. Eine Tasse Kaffee mit
Panayota Petridou.
Panayota, schön, dass du da bist, obwohl du so viel zu tun hast.
Ja, für dich komme ich immer gerne rum.
Das ist voll nett. Lass uns mal kurz abarbeiten, was okay. Du alles zu tun hast. Eigentlich kennen wir dich ja aus dem Fernsehen, ne? Wo du Autos kaufst, verkaufst, wo man dir einen Schrottwagen andreht, du musst Gold draus machen und am Ende ist ein Mensch da, den du glücklich gemacht hast.
So sieht's aus, biete Rostlaube, suche Traumauto. Das mache ich aber auch noch nach wie vor.
Auf Vox.
Genau, 17:45. Im Herbst kommen neue Folgen.
Oh, guck mal.
Das läuft wieder. Nächstes Jahr habe ich Jubiläum, 10 Jahre dann.
Im Ernst?
Ja.
Wow.
Schon 10.
Hat sich was geändert? Macht es immer noch Spaß? Ist jetzt irgendwas anders?
Es ist wie Zähneputzen. Für mich ist ein Drehtag, als ob in meinem Leben eine Kamera läuft. Es gibt ja keine Texte, es gibt keine Storys. Es ist wirklich so, als ob ich aus dem Haus gehe und ein paar Felgen kaufe und die Kamera ist dabei. Also ganz normaler Alltag bei mir.
Im Alltag bist du aber eigentlich, wenn du irgendwann mal dazu kommst, in Hilden und verkaufst BMW.
Genau, Minis verkaufe ich und das auch noch immer nebenbei. Ich drehe ja nicht jeden Tag, ich drehe jetzt 1-2 Mal die Woche für die Rostlaube und danach, immer wenn ich frei habe, gehe ich arbeiten. Also im Autohaus. Für mich ist aber Autoverkaufen eher ein Hobby. Ich mache es jetzt nicht mehr wegen des Geldes, das reicht 5 beim Fernsehen, aber Geld ist nicht alles.
Das stimmt, trotzdem musstest du dich ja erstmal dahin kämpfen, wo du jetzt bist. Und das ist so ein Klischee, aber glaube ich, gerade in dem Bereich so Auto verkaufen, stimmt es wirklich, als Frau hast du es halt nicht einfach gehabt damals, als du angefangen hast?
Ja, als ich angefangen habe, war es nicht ganz so einfach. Da wurde ich öfter noch verwechselt mit Putzfrauen oder mit Praktikantinnen oder Auszubildenden. Man hat dann nicht direkt eine kleine Griechin erwartet, wenn man sich einen Neuwagen kaufen konnte. Aber das ist jetzt auch 15 Jahre her, ne? Die Welt hat sich entwickelt und eine Frau ist mittlerweile auch eine normale Person im Autohaus. Wir haben mittlerweile, ich habe selber dann als Verkaufsleiterin auch 3-4 Frauen eingestellt und dann war das, ist es jetzt bei uns, ist schön gemischt. Also ich würde schon sagen, wir haben so 60-40, 70-30.
Aber der Weg dahin, also was man so gelesen hat in deinem Buch, auf das wir gleich noch kommen, war ja nicht lustig. Also die Jungs, die da rumgesessen haben und sagten, oh, dieser Monat war schlecht, wir haben keine Autos verkaufen. Wenn dein Chef dann um die Ecke gekommen ist, komisch, Panayota hat 12 Autos verkauft.
Ja, das war wirklich oft so. Lag aber auch daran, gut, am Anfang haben alle gedacht, ich wäre eine Eintagsfliege oder Anfängerglück hieß es. Oder es hieß, ja, die hat ja sonst nichts zu tun, ne? Deswegen kann sie die ganzen neuen Kunden abgrasen. Die anderen haben natürlich dann viel mit ihrem Bestand sozusagen zu tun. Aber ich hatte dann irgendwie von Monat zu Monat keinen schlechten Monat und ich habe das ganze Jahr gut performt, auch in Sommerlöchern und in, es ist jetzt Ferienzeit, also immer diese Ausreden, die dann Verkäufer gerne gesucht haben. Der Kunde ist doof, Überschrift, die gab es bei mir irgendwie nie. Ich habe mich eigentlich mit Misserfolgen oder mit Stress nicht lange beschäftigt. Wenn ein Kunde nicht bei mir gekauft hat, dann lag es immer am Kunden und nicht an mir. Und so kam ich immer gut durchs Leben, dass man so Misserfolge, wenn dann mal einer nicht gekauft hat, dass ich das nicht persönlich genommen habe.
Wie bist du denn überhaupt zu Autos gekommen? Also das ist ja, du hast ja wahrscheinlich nicht irgendwann gesagt, was mache ich denn? Boah, ich gehe mal in Autohaus, verkauf Autos.
Gar nicht. Ich hatte noch nie eine Affinität zum Automobil, gar nicht. Ich hatte früher ein Auto, das musste von A nach B fahren. Ich habe auch nie Geld für ausgegeben, großartig. Aber irgendwann hat mein Freund damals einen Job gesucht und der stieß dann im Internet auf eine Anzeige, die da lautete, Mini sucht außergewöhnliche Verkäufer. Und dann habe ich das so gesehen und dachte, ah, guck mal, die suchen mich. Ich bin ja ein außergewöhnlicher Verkäufer, weil ich komme aus der Selbstständigkeit, meine Eltern hatten eine Kneipe, ich habe immer im Vertrieb gearbeitet und dann gab es eine Wette. Dann hat mein Freund gesagt, hey, nie im Leben schaffst du es zu BMW, du hast null Ahnung von Autos und warum sollten die dich nehmen? Also in diesem Bereich. Und da habe ich gesagt, komm, Wette gilt, ich bewerbe mich. Und dann musste ich in ein Assessment Center, was ich auch schon als Beste abgeschnitten habe.
Was ist das?
Ein Assessment Center ist, da wirst du auf Herz und Niere geprüft. Da gibt es Teamaufgaben und da wird unter Druck quasi wie vor so einer Jury Verkaufsgespräche geführt. Und du wirst halt den ganzen Tag auf Herz und Niere geprüft. Und es gibt verschiedene Sachen, die abgefragt werden. Und da war ich ziemlich gut, weil ich war ja auch locker. Ich hatte nichts zu verlieren, außer eine Wette. Und als ich die gewonnen habe, habe ich gedacht, okay, cool. Ja, hört sich gut an, der Job. Dann mache ich das doch. Und dann bin ich auf einmal Autoverkäuferin gewesen.
Aber seitdem hast du ja auch so 1-2 Sachen über Autos noch dazugelernt, oder?
Ja, seitdem ist noch ein bisschen was dazugekommen. Aber am Anfang war es so hart. Ich kann dir sagen, ich wusste nicht mal, was der Unterschied zwischen einer Stahlfelge und einer ganz normalen Alufelge ist. Und ich habe mir dann irgendwann gemerkt, wenn ich mit meinem Ring davor haue, klack, klack, klack. Dann, wenn sich das dumpf anfühlt, ist es Stahl. Und wenn es sich metallisch anhört, ist es wohl Stahl. Also weil ich es mir nicht merken konnte, ob da eine Radkappe drauf ist oder nicht.
Und das heißt, du hast dann irgendwann gesagt, so jetzt habe ich den Job, jetzt habe ich aber auch den Ehrgeiz, jetzt muss ich mich irgendwie reinfuchsen.
Ja, ich hatte Ehrgeiz, bin ich glaube ich schon, seitdem ich auf die Welt gekommen bin. Für mich gibt es keine halben Sachen. Ich bin immer jemand, der mit Vollgas alles macht und ich mache nichts aus dem Liegen heraus. Also für mich gibt es das nicht. Wenn ich dir ehrlich bin, ich habe in 15 Jahren zum Beispiel einmal einen gelben Schein eingereicht, weil ich beim Handball einen Ball vor den Kopf gekriegt habe und eine schwere Gehirnerschütterung hatte. Und selbst da bin ich montags zur Arbeit gekommen und da hat man mir gesagt, du kannst jetzt gehen, weil du schielst. Also du siehst nicht gut aus heute. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich hatte immer diese Einstellung, dass die Arbeit mir so viel Spaß auch gemacht hat. Ich bin immer arbeiten gewesen. Das ist für mich auch, weiß ich nicht, arbeiten hört sich bei vielen schlecht an oder anstrengend. Für mich war das immer eine Passion.
Meinst du, arbeiten ist vielleicht auch, wenn es dir Spaß macht und wenn du nicht jeden Tag hingehst und sagst, muss ich da schon wieder hin, dass das vielleicht auch innerlich so auf den Körper wirkt, dass der denkt, ich habe gar keinen Bock, krank zu werden.
Ja, und ich habe auch Krankheiten gar nicht richtig wahrgenommen, weil ich immer so positive Energie hatte. Ich habe immer Sport gemacht wie eine Verrückte. Ich habe in der dritten Bundesliga zum Beispiel gespielt und habe parallel noch ganz normal im Autohaus gesessen, hatte viermal die Woche Training in Dortmund und musste von Düsseldorf nach Dortmund fahren und das dreimal die Woche nach einem 10-Stunden-Job teilweise. Und dann gab es eigentlich diese Ausreden von, was ich ja heute auch höre, ich habe keine Zeit für Sport oder ich bearbeite den ganzen Tag, das schaffe ich nicht. Es gibt wahnsinnig viele Ausreden im Leben und ich kann dir wirklich sagen, ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Das stimmt, ansonsten ist der Wille nicht da. Ich beschäftige mich schon gar nicht mehr mit den Ausreden, weil ich denke, nee, ich will auch gar keinen Sport machen.
Ja, ist doch viel besser, als wenn man...
Bin ich aber auch ehrlich zu mir.
Ja. Genau, das sollten viel mehr Leute so sein wie du.
Ja, das weiß ich nicht. Du hast eben schon gesagt, du bist aufgewachsen in der Kneipe, aber deine Eltern hatten eine Kneipe. Meinst du, das hat im Endeffekt Jahre später auch nochmal darauf positiv ausgewirkt, wie du mit Leuten umgehst?
Absolut. Und du kannst ruhig sagen, ich bin in einer Kneipe groß geworden, weil meine Eltern sich selbstständig gemacht haben, als ich 4 Monate alt war. Und ich bin wirklich in dieser... Kneipe buchstäblich groß geworden. Ich war wirklich im Kinderbettchen quasi in der Küche, während meine Mutter vorne sich um die Gäste gekümmert hat. Und wenn du in einer Selbstständigkeit groß wirst und siehst, wie meine Eltern halt von montags bis sonntags keinen freien Tag hatten und immer gearbeitet haben, dann hast du auch eine andere Einstellung zur Arbeit. Also ich hatte diesen Satz wie, ich habe noch 10 Minuten Mittagspause, ich komme jetzt nicht rein, weil der Kunde zu früh da ist. Sowas gab es bei mir eigentlich nicht. Für mich und ist und bleibt der Kunde König.
Ist es denn... Du hast gesagt, wir sind schon ein bisschen weiter. Ich springe jetzt nochmal eben zum Autoverkäufer-Ding und am Anfang. Wenn du sagst, du machst das seit 15 Jahren, was hatten wir denn da? 1994? Nee, 2004, ne?
2004.
Haben Männer sich komisch oder anders verhalten als gegenüber deinen männlichen Kollegen, wenn die ein Auto kaufen wollten? War das irgendwie so, die Frau will mir ein Auto verkaufen, ich weiß nicht, ob die Ahnung hat oder eine Frau? So.
Ja, ich glaube, dass viele überrascht waren, weil ich habe gar nie viel über das Produkt verkauft. Also ich habe da nie eine Motorhaube geöffnet und habe dann irgendwie den 6-Zylinder erklärt. Das musste ich gar nicht. Ich habe sehr viel über meine Persönlichkeit verkauft und die Leute kaufen am Ende des Tages nicht dich, also nicht den besten Preis oder dein Produktwissen, sondern die kaufen deine Persönlichkeit. Und dann sagen sie, die war total nett und eigentlich war die authentisch und cool drauf und fix und jetzt zurückgerufen und das Angebot kam direkt. Das waren dann Sachen, die ich danach dann als Dankeschön mal gehört habe, wo sie dann gesagt haben, Mensch, wir waren in 4 Autohäusern, aber keiner hat sich so schnell gekümmert oder war so nett und hat daran gedacht oder mir von etwas abgeraten. Und ich war immer ganz ehrlich und habe den Leuten auch gesagt, sparen Sie doch an dem Ding, das brauchen Sie nicht, ich habe das Ding auch und benutzt das nie im Auto. Und das waren dann Sachen, die fanden die Leute gut, weil die dann gemerkt haben, hey, die will jetzt gar nicht auf Biegen und Brechen Sonderausstattungen verkaufen, sondern die sagt auch mal, sparen Sie sich das Schiebedach. Brauchen Sie nicht.
Das stimmt. Und dann hast du genau das erreicht, was ein guter Verkäufer erreicht. Oder du gehst als Kunde, als zufriedener Kunde immer wieder dahin.
Ja, es ist doch wie beim Friseur. Wenn du irgendwann mal weißt, der macht das super gut, dann bleibst du da.
Total. Und du feilst als Autokäufer auch nicht so rum. Ich hatte auch anscheinend einen guten Autoverkäufer, wo ich dann nachher als feststand, dass ich das Auto kaufe, gar nicht mehr dran gedacht habe zu sagen, vielleicht geht es noch 100 Euro günstiger, weil ich dachte, nee, die Beratung war super, ich weiß, ich kann immer hier hinkommen, wenn was ist.
Das finde ich gut, aber ich kann dir trotzdem den Tipp geben, mal ein Nein hat man schon, ein Ja kann man kriegen. Und Fragen kostet nichts. Es ist ja auch manchmal, selbst wenn man zufrieden ist, ich bin auch oft zufrieden mit Preisen, aber ich frage immer, ob da noch ein bisschen Luft drin ist. Und wenn man dann vielleicht dann kein Geld mehr hat, aber vielleicht einen anderen Gegenwert, ist doch auch nett, wenn man dann ein paar Fußmatten dazu kriegen würde zum Beispiel.
Tanken konnte ich nicht mehr, aber der Wagen war es wert. Naja. Jetzt haben wir schon mal gesagt, was du alles gemacht hast und woher man dich kennt, aber das scheint eigentlich nur der Anfang gewesen zu sein. Weil du bist jetzt auch noch Autorin, unter anderem hast du ein Buch geschrieben mit dem sehr schönen, aber auch langen Titel, mit den Untertiteln. Das scheiße Goldprinzip, wie du alles erreichen kannst, mein Leben als Bestseller.
Oh ja, das ist nicht der ganze Titel. Eigentlich ist es nur das scheiße Goldprinzip. Das andere sind dann so sind dann Texte, die dabei stehen.
Und das ist quasi wirklich dein Leben als Bestseller?
Ja, ich werde ja sehr oft gefragt nach dem Geheimnis meines Erfolges oder wie ich da hingekommen bin oder was mich ausmacht, was mein Geheimrezept ist, wie es dazu kommen konnte.
Und was sagst du dann?
Ich bin all die Jahre ich geblieben und ich habe mit Fleiß, Disziplin, Empathie, Fröhlichkeit und Authentizität das gemacht, was ich am besten kann. Menschen unterhalten. Und Menschen, ich will nicht sagen, in meinen Bann ziehen, aber man hat früher mal, also meine Freunde haben auf der Schule gesagt oder auf dem Schulhof gesagt, Panjota ist ein Menschenfänger. Frag mal die Panjota, die klärt das. Ich musste immer irgendwie Konflikte lösen oder nachfragen, ob wir mal eine Stunde frei kriegen. Also ich konnte mal wahnsinnig gut mit Menschen. Ich wurde immer vorgeschickt, auch von Älteren oder von Größeren oder von Jungs, ja. Die haben dann gesagt, Panjota, mach du das, klingel du mal da und frag mal, ob der und der raus darf, wenn er Stubenarrest hatte. Also immer ging es darum, dass ich etwas mache. Ich war also sehr, sehr mutig. Und ich glaube, dass diese ganze Kombination aus Mut, Ehrgeiz, Wille mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin.
Und du bist aber auch witzig. Also das ist Klischee und das kann auch nur meine Meinung sein. Aber es gibt wenig Frauen in dem Bereich, wenn man ins Fernsehen guckt, die wirklich witzig sind.
Ach, es kommt drauf an. Ich finde einige.
Barbara Schöneberger ist witzig. Ansonsten gibt es noch Comedians, deren Job ist es, witzig zu sein. Aber so wüsste ich jetzt.
Ja, es gibt ja auch, jeder empfindet Witz ja auch anders. Ja, ne? Der andere mag Slapstick, der andere mag schwarzen Humor, der andere findet spontane Gags gut. Ja. Ich kann über ganz viele Leute lachen, aber ich mache da keinen Unterschied, ob da gerade ein Mann mir den Witz erzählt oder die Frau.
Nee, mache ich auch nicht. Mir fällt einfach nur auf, dass Frauen sich eventuell weniger trauen.
Das ist ein Klischee.
Okay.
Nee, mein das Klischee glaub ich in meinem nicht. Ja, wir Frauen trauen uns mindestens genauso viel wie du, okay?
Okay. Damit ist das Gespräch beendet. Danke. Also, warum muss ich mir das Buch kaufen? Weil es witzig ist wahrscheinlich auch.
Ehrlich gesagt, musst du das Buch kaufen, weil du bestimmt wissen möchtest, wie man aus Scheiße Gold macht. Und ich habe ganz lange überlegt, wie ich den Titel am besten beschreibe. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist denn so die Überschrift deines Lebens? Und es ist jetzt nicht eine klassische Biografie. Aber ich habe echt oft überlegt und ich dachte, boah, es war echt nicht einfach, total oft. Es war als Kind nicht einfach, in der Kneipe groß zu werden. Es war nicht einfach, mit griechischen Eltern in Deutschland groß zu werden. Es war nicht einfach, Autos zu verkaufen. Ich war die einzige Frau vor 15 Jahren im Autohaus. Und keiner hat mich ernst genommen und viele haben mich belächelt. Also es war in ganz vielen Themen war es nicht einfach. Es war nicht einfach, mit 18 den Vater zu verlieren. Das waren alles Themen, die mich total umgeworfen haben im Leben. Und ich jedes Mal dachte, nee, Jotti, komm. Okay, komm, du hast Fehler gemacht, super, hast du daraus gelernt, nächstes Mal machst du das nicht. Und da bist du jetzt in der Einbahnstraße, okay, dann wende und zurück und dann einen anderen Weg suchen. Und das ist in mir, das ist so ein Überlebensinstinkt, vielleicht auch so ein bisschen Straßenkind-Mentalität, die mir fast jede Tür in meinem Leben geöffnet hat. Und das ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, und ich merke das auch, viele Leute, die mein Buch lesen, die schreiben mir bei Instagram zum Beispiel und sagen, ich habe das in 4 Stunden gelesen und ich bewundere dich und ich finde das so toll und du bist ansteckend und du hast mich motiviert und das liebe ich. Guck mal, ich kriege jetzt Gänsehaut, während ich dir das sage.
Ja gut, aber das ist doch auch toll, wenn man sowas hört.
Ja, es ist doch großartig. Und ich merke, ich kriege durch die Bank weg positives Feedback. Und es ist immer das Gleiche, was die Leute daraus nehmen. Ja? Begeisterung und Ansteckung zur Motivation. Und was gibt es denn Besseres, als etwas zu schreiben, was Menschen bewegt?
Total. War es denn für dich schwierig, zu sagen, so, ich setze mich jetzt mal hin und schreibe ein Buch?
Ja, absolut, weil ich habe es mit einem Ghost geschrieben. Das heißt, ich bin mit einem Ghostwriter, jemand, der das Buch für dich schreibt, in Urlaub gefahren und bin eine Woche nach Griechenland in mein Zuhause, habe sie eingeladen. Lisa Bizzar, es war ganz toll. Wir haben eine Woche mit 3 Diktiergeräten am Strand gesessen, an einem einsamen Strand. Ich habe mir Fransen an die Lippe gelabert. Ich konnte nicht mehr und es war auch teilweise, ich habe geweint, ich habe geredet. Also es war hochgradig emotional. Dann habe ich auch noch ein riesen Gehirn. Ich kann mir total viele Sachen wirklich sehr bildhaft merken und habe dann einfach los geredet. Und eigentlich sollte es was ganz anderes werden. Wir wollten eigentlich so ein klassisches Buch machen über den Verkauf. Ja. Frauen und Männer im Verkauf, der Unterschied. Ging aber ganz anders, weil mein Leben war so spannend, dass wir dann gesagt haben, komm, wir schreiben ein Buch über dich.
Und das verkauft sich ja ganz gut, ne?
Ja, es läuft. Wir haben jetzt genau ein Jahr hinter uns und es sieht ganz gut aus.
Schön.
Dann aber trotzdem kannst du natürlich...
Kann man immer kaufen.
Ja, kaufen. Weihnachten steht vor der Tür. Eine tolle
Idee. Aber das ist doch wirklich schön für Weihnachten.
Ja.
Ich finde, für Weihnachten muss ja nicht immer was Großes sein. Und man hat ja auch immer mal so Mitbringsel, weil man denkt, naja, ich kann jetzt nicht mit leeren Händen hingehen. Nehme ich doch mal was, was nicht so groß ist, was aber auch nicht so pösselig aussieht und was im besten Fall den Menschen noch irgendwas bringt.
Ich verschenke sehr oft Bücher und ich merke, dass das immer positiv gut ankommt, ja. Ich verschenke aber immer das gleiche Buch.
Welches ist deins?
Nee, meins verschenke ich gar nicht. Nee, ich bin echt total, sogar mein Bruder hat es nicht kaufen müssen, weil ich gesagt habe, ich müsste ja den jungen Autor unterstützen. Ja. Wirklich, ich hatte mal so einen Karton bekommen von 20 Exemplaren, die habe ich auch verschenkt, aber dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich hab wirklich nicht mehr, ich habe nicht mal eins für dich. Du kannst es aber gerne kaufen. 17,99 ist drin, ne?
Was haben wir denn? Ja, Anfang des nächsten Monats, weil läuft. Jetzt ist knapp. So, also geschrieben, neue Herausforderung, Buch läuft.
Ja.
Und jetzt gehst du demnächst auch auf Tour. Ich werde bekloppt. Und zwar mit deiner Tour, wer bremst, verliert. Da bist du bei uns in der Gegend in Köln im März und in Oberhausen im April. So, jetzt kannst du gut schwätzen und du moderierst ja auch die eine oder andere Sache schon. Aber wenn du jetzt 2 Stunden lang alleine auf der Bühne stehst, kannst du dich natürlich auf dich verlassen. Aber es ist ja schon was komplett anderes.
Eigentlich ist es das Gleiche wie bei mir am Schreibtisch. Ich erzähle irgendeine Geschichte und mir sitzt jemand gegenüber. Und für mich macht es ehrlich gesagt keinen Unterschied, ob da einer sitzt oder 10.000. Ich hatte noch nie Angst, vor Menschen zu sprechen. Wie auch, wir hatten eine Kneipe, da war den ganzen Tag diese Theke besetzt und ich war als kleines Kind immer davor. Und du wurdest ganz oft mal angebürgt oder hast mal einen dummen Spruch gehört, ne, wenn die alle irgendwie alkoholisiert waren. Und du wusstest als Kind schon, hey, mein Gott, dann drückst du einfach einen Spruch zurück. Ja. Und so ist es eigentlich. Es ist zwischen uns keine Theke mehr, sondern einfach eine Bühne. Und ich erzähle den Gästen was. Und so stelle ich mir meine Tour vor. Ich weiß nicht, wie es dann in Realität ist, wenn dann wirklich mal so viele sitzen. Aber ich kann dir sagen, ich hatte eine Lesung letztes Jahr in Solingen. Und da hatte ich einen ganzen Tag Termine über Termine und war ganz schlecht vorbereitet, ehrlich gesagt gar nicht. Und habe mir nur überlegt, welche Kapitel ich vorlese. Und ich hatte einen Schreibtisch, eine Nachttischlampe und einen Stuhl. Und als ich angefangen habe zu lesen, habe ich das Buch zugeklappt und gesagt, ach, wisst ihr was, ich erzähle es euch einfach. Kein Bock zu lesen.
Ja.
Und dann habe ich einfach 1,5 Stunden noch überzogen und habe quasi wie pures Kabarett aus meinem Buch erzählt. Und
du hast noch 1,5 Stunden überzogen?
Überzogen. Also wie okay. Die Leute sind da erst um 23:30 raus. Ich habe es nicht gemerkt. Aber es war fantastisch. Es war wirklich, wirklich toll. Und da habe ich gemerkt, da hatte ich so einen Kick. Und in mir schlummerte das wirklich schon seit Jahren, dass ich gesagt habe, irgendwann will ich mal auf die Bühne. Irgendwann machst du das. Und da habe ich, dann war das so dieser Break-Even. Da wusste ich, Panayota Petridou, du musst auf die Bühne. Du musst.
Du musst.
Und jetzt bin ich 40 Jahre, die Hälfte meines Lebens ist um und die andere Hälfte mache ich jetzt einfach beim Bühnenprogramm. Machst du schön Bühne.
Ja. Aber das ist ja so, dass du im besten Fall da dann was vorbereitet hast.
Ja, ich habe schon die ersten 10 Minuten und ich kann sagen, es war echt harte Arbeit, mir das aufzuschreiben, weil ich ja lieber so spontan bin. Aber das geht auf Dauer natürlich nicht. Du musst ja schon irgendwie ein Konzept haben und die Macher drumherum brauchen auch zu wissen, also wann mal das Licht fällt und der Ton kommt und so. Also da kann ich nicht einfach aus dem Schüsselameng aus der Hüfte schießen. Wobei mein Leben eigentlich bis dahin gut funktioniert hat. So.
Ja, wobei das wirst du sicherlich auch machen an diesen Abenden.
Absolut.
Karten gibt es schon zu kaufen?
Karten gibt es online alles zu kaufen. Das Gute ist, ich habe auch das interaktive Publikum dabei. Ich werde es also so machen, dass das Publikum mir auch Fragen stellen darf an einer gewissen Sequenz, weil mich ja jeder Mensch auf dieser Welt auf Autos anspricht zum Beispiel. Oder eine Autofrage hat, ob privat oder ob ich jetzt beim Bäcker stehe. Ja, jeder kommt und sagt, ach Panayota, guck dir mal meinen Kotflügel an.
Im Ernst?
Ja, jeder. Ich werde mindestens am Tag, kann ich dir sagen, locker 3 bis 5 Mal mindestens angesprochen. Mitten sogar an der Ampel stehend, ja, wird das Fenster runtergemacht und gefragt, was kriege ich für meinen Golf?
Und du sollst grün, ich fahr.
Genau, ja. Es ist wirklich interessant, wie viele Leute doch auf einfach losfragen, wenn sie mich sehen.
Krass.
Und deswegen habe ich gesagt, das baue ich doch einfach mal mit in meinem Programm ein. Das heißt, die Leute dürfen sogar live Fragen stellen und kriegen sie auch beantwortet. Ganz, 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 ganz ehrlich.
Und wenn du bei der Lesung schon 1,5 Stunden überzogen hast, ja, ne, dann nimmt man sich am besten ein bisschen Zeit, wenn man zu dir kommt zur Comedy-Show.
Ich würde schon vorschlagen, dass man sich ein Schwarzbrot mit Käse vorher isst, ja.
Eine gute Idee. Hör mal, kochen machst du auch?
Ja.
Was machst du eigentlich? Genau, das ist doch mal eine Frage. Was machst du eigentlich nicht?
Ich schwimme nicht gerne und ich mag keine Mathematik.
Das kann ich so gut verstehen.
Ja.
Wofür braucht man Mathematik?
Siehst du, man braucht sie schon manchmal, aber ja. Ich bin sehr schlecht. Ich habe auch eine Dyskalkulie, eine Rechenschwäche ganz stark. Und ich habe hier tatsächlich meine Hausnummer unter Notizen in meinem Handy, weil ich mir noch nicht mal meine Hausnummer merken kann.
Oh, das ist natürlich
hart.
Jetzt stell dir vor, du müsstest deine Nummer noch rausrechnen.
Ja,
jeden Tag.
Und dann die Mehrwertsteuer rausziehen aus der Hausnummer. Wo endet das?
Und die Wurzel, das macht wirklich keinen Sinn. Aber um nochmal aufs Kochen zu kommen, das machst du auch gerne auf Instagram, ne, in deiner Story.
Ja, ich koche sehr gerne und meine Freunde lieben das auch, wenn ich koche. Die stehen dann immer in der Küche bei mir rum. Und irgendeiner hat doch mal gesagt, boah ey, mach das doch mal online. Das ist so lustig, wie du kochst. Weil ich kann keine Rezepte lesen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eine Rechenschwäche habe. Wenn da steht ein Achtel und ein Drittel.
Bist du schon raus.
Da bin ich am Ende meines Lebens. Da kann ich das ganze Kochbuch am Müll schmeißen. Also brauche ich immer so Einheiten wie ein bisschen, eine Prise, einen Schluck.
Aber so läuft's und schmeckt trotzdem.
Ja, aber ich kann denn leider auch nicht unbedingt sagen, was ich jetzt gemacht habe. Deswegen filme ich das, damit die Leute dann ungefähr durchs Video dann schätzen können, okay, sie hat jetzt eine Schippe Salz reingemacht. Eine Schippe, dann zeige ich die Schippe, wie groß die ist.
Die ist niedlich.
Ja, die ist süß, ne? Die habe ich aus Südafrika. Die ist ganz lieb, ja. Eine kleine Salzschippe. Die benutze ich und es ist ganz toll, weil ich mache Rezepte und dann schreiben mir meine Fans zurück und sagen, ach, lösch das doch mal mit Rotwein ab oder ach, ich mache da Butter dran. Und so kriege ich auch Tipps zurück.
War da schon einiges bei, was du verwenden konntest?
Ja, total. Und dann habe ich selber gemacht und habe gedacht, boah, stimmt, schmeckt viel besser, wenn ich da noch ein bisschen Butter dran mache oder so. Und das befruchtet sich dann gegenseitig. Wir lernen also voneinander.
Cool. Mhm. Das geht natürlich nicht ohne Sport, weil du haust auch ordentlich Butter rein, ne? Ja, schon. Also ich habe letztens gesehen und komm, ein Stückchen Butter, oh, ist jetzt schon reingefallen. Ah, du hast das andere Stück noch mit rein. So. Deshalb bist du schlau genug und sagst, ach, ich muss ja mal in Klamotten passen. Sport wäre eine super Idee. Aber wie eben schon gesagt, das ist keine Quälerei für dich, sondern du machst es wohl auch freiwillig.
Ja, also geschuldet wahrscheinlich, weil ich auch 22 Jahre Handball spiele, ist der Körper sowieso auf 2-3 Mal die Woche eingestellt. Und wenn ich nicht zum Sport gehe, bin ich auch unausstehlich. Ich brauche das schon, um Energie rauszulassen. Und gerade nach einem langen Tag, nach einem Drehtag oder Autohaus, gehe ich in den Wald, laufe eine kleine Runde oder gehe ins Fitnessstudio und mache da eine Einheit. Ich kann es nur sagen, dass das meine Seele permanent beflügelt.
Hast du einen Tipp für mich? Ich finde ja, wir haben eben schon festgestellt, Sport nicht so mein Ding. Mhm. Aber ich merke auch, wenn ich mich bewegt habe, geht es mir nachher besser. Jetzt noch nicht mal körperlich, dass mein Körper sagt, guck mal, das ist doch eine schöne Sache. Sondern vom Kopf her denke ich, ich fühle mich gerade einfach besser, weil ich irgendwas getan habe. Und wenn es was Stupides ist, wie 2,5 Stunden Rasenmähen, aber du bist halt unterwegs und dann noch nicht mal mit so einem motorisierten Ding, sondern mit so einem Handding. Und dann ist es an dem Tag wunderbar und ich denke mir, du musst da irgendwas machen. Am nächsten Tag denke ich da aber schon wieder, so toll war es auch nicht.
Ja, das ist der sogenannte innere Schweinehund. Da habe ich aber einen Tipp. Ich habe einen kleinen Tipp. Du kannst ja mal anfangen mit, dass du dir was 2-mal die Woche feste Tage einräumst, dass du dir sagst, okay, egal was ist, ich gehe dienstags und donnerstags um 19 Uhr. Und dann musst du entscheiden, was du machst. Vielleicht reicht es auch am Anfang, dass du einfach mal eine Runde durch den Wald spazieren gehst. Weil diese frische Luft macht auch die Birne frei. Und dann nimmst du dir deinen Partner mit und dann unterhältst du dich mal, wie der Tag war. Und dann quatscht man mal und dann merkt man, wie toll das war. Mein Freund zum Beispiel ist auch nicht so sportlich, hat er auch nicht Bock drauf. Ich weiß nicht, womit ich das in meinem Leben verdient habe. Ich habe immer gedacht, ich wäre ein Jackpot, ich verkaufe Autos, ich interessiere mich für Fußball und mache den ganzen Tag Sport.
So.
Ja, und dann, ja, in was verliebst du dich?
Mann, ey.
Ja, Autos kriegen wir noch hin, Fußball auch, aber Sport, nee. Und dann gehe ich manchmal mit dem spazieren. Und dann sagt er jedes Mal danach, boah, das war voll gut, das hat gut getan.
Musst du ihn dann beim nächsten Mal auch wieder überreden?
Ja, ich muss ihn oft darüber reden. Dann sage ich, komm, Wetter ist super, lass uns raus. Dann gehe ich manchmal eine Runde laufen und er kommt danach. Und das ist super. Oder er fährt mit dem Fahrrad. Man muss ja nicht direkt ans Äußerste gehen. Aber zwei feste Tage macht schon viel aus.
Ich probiere es wirklich mal.
Und nimm dir einen Freund mit. Gemeinsam macht das immer mehr Spaß und der andere motiviert dann den anderen.
Ja, weil man dann auch nicht so leicht absagt.
Genau.
Das kann man an sich selbst ja wunderbar machen.
Ja, man muss sich selbst disziplinieren, vielleicht mit kleinen Hilfen.
Okay. Wo du gerade Fußball angesprochen hast, du hast ja noch eine Fernsehsendung. Also zumindest bist du dabei.
Ja.
Bei Sky.
Genau, eine Liga für sich, Buschis Sechserkette. Da sitze ich im Panel immer mit Matze Knob und Buschi moderiert.
Jetzt hat nicht jeder Sky, ich zum Beispiel nicht. Was passiert?
Es ist ein Sportquiz. Es ist, glaube ich, so die einzige deutsche Sport-Comedy-Quiz-Sendung im deutschen Fernsehen. Und der Frank Buschmann moderiert es und der Matze und ich sitzen immer gegenüber in einem Team. Und wir haben immer 2 Sportler noch. Wir sind also immer 3 gegen 3. Mhm. Und da sitzen große Größen aus allen Sporten, also im Wintersport, aus Fußball, Tennis, egal. Und dann gibt es eine Stunde lang Quiz über Sport oder ich sag mal Matzen, die dann lustig enden und wo man raten muss, wie das Spiel zu Ende gegangen ist. Oder es gibt kleine Challenges, wo die Kapitäne dann gegeneinander antreten müssen. Ja, und dann gibt es am Ende natürlich einen Pokal, den man gewinnen kann. Und die Sportler sind wahnsinnig ehrgeizig. Für mich eine große Ehre, dann mal mit Lothar Matthäus oder Pierre-Led Barsky da zu sitzen, ne? Oder Felix Neureuther. Also du hast dann wirklich die Creme de la Creme da sitzen. Und letztens war Kretsche da und Marcel Hens, die Pommes. Ist natürlich für mich als Handballer auch eine große Ehre, ja, mit solchen Sportlern zusammenzusitzen.
Bist du dann auch so ehrgeizig wie die? Weil ich glaube ja, wenn du Leistungssportler bist, dann kannst du gar nicht anders als ehrgeizig sein, weil sonst bringst du ja keine Leistung.
Ich bin sehr ehrgeizig, aber du glaubst gar nicht, wie so ein Lothar Matthäus zum Beispiel. Also ich habe schon gedacht, ich bin schon eine total ehrgeizige Drecksau, aber da hast du Lothar Matthäus nicht. Wenn du da was einloggen möchtest und sagst hier A, B oder C und du sagst, oh, ich glaube, es ist B, dann guckt er dich ganz ernst an und sagt, bist du dir da sicher?
Oh.
Und da kannst du nicht mal eben so ein bisschen Klamauk dazwischen sein. Da musst du schon mit Fachwissen glänzen. Und da war ich unter Druck. Da habe ich selber gemerkt, boah, der ist wirklich Kapitän. Der ist es wirklich ein Kapitän. Das finde ich natürlich toll, sowas auch immer wieder zu sehen, dass die Leute auch nicht in ihrer aktiven Zeit wahnsinnig ehrgeizig sind und aber trotzdem alle auch lustig, ne, und viel zu erzählen haben.
Schön. Mhm. Also sieht man dich bei Sky. Jetzt haben wir alles durchgehechelt, beziehungsweise kurz angesprochen, was du alles machst. Und ich werde fast schon atemlos bei all dem, was auf deinem Terminkalender steht. Du nicht, ne?
Nee, gar nicht. Also ich weiß, das sagen mir total viele. Du hast so viel zu tun. Ich denke immer, wieso denn? Also heute zum Beispiel, ja, habe ich dich, dann gehe ich zu einem Mittagessen mit einer Produktionsfirma und dann gehe ich zum Friseur.
Ach, guck mal.
Ja, morgen treffe ich einen Autor, mit dem sitze ich. Am Donnerstag drehe ich für die Rostlaube. Mittwoch habe ich frei, bin ich im Autohaus. Freitag bin ich auch im Autohaus. Also ich weiß gar nicht, was du willst. Wochenende habe ich frei.
Da sind wir wahrscheinlich wieder am Anfang, ne? Dass es dir gar nicht wie Arbeit vorkommt, weil es dir einfach Spaß macht.
Ja, genau. Ich glaube, ja, das liegt daran. Mir kommt es. Ich gucke immer rein und sage, wie sieht die Woche aus? Und dann sage ich, oh, da hast du 2, 3 freie Tage, ab ins Autohaus. Und das ist super. Andere trinken sich ein Bier, ich gehe eine Karre verkaufen.
Na Jutta, dann danke ich dir vielmals, dass du da warst und wünsche dir alles Gute für dein Comedy-Programm und dass die Minuten 11, 12, 13 demnächst aufgeschrieben werden.
Das ist ganz lieb. Und eine Sache noch, du hast jetzt 2 Aufgaben.
Mhm.
Mein Buch kaufen,
ja,
und auf meine Tour kommen. Ich möchte dich erwarten. Und beides kriegst du nicht geschenkt, nur damit das klar ist, ja?
Okay, Buch kaufe ich selber, Tour müssen wir nochmal gucken. Ich kaufe Tickets, alles klar.
Okay.
Und Aufgabe 3, noch deinen Tipp befolgen. Und wenn wir uns dann bei der Tour sehen, sage ich dir, ob das geklappt hat mit dem Sport und deinem Tipp.
Sehr gut. Such dir einen Sportbuddy.
Ja.
Vielen Dank.
Radio Neandertal.